Gut, dann steigen wir gleich in die Sache ein. Das Thema ist das Angekündigte, der Aufruhr in der arabischen, nordafrikanischen Welt. Darunter finden sich die pro-westlichen Staaten, nennen wir so Ägypten, Tunesien, mittlerweile aber auch andere wie Libyen oder Syrien. Und diese Aufstände, die dort getobt haben, waren sicher nicht vom Westen, vom westlichen Ausland bestellt, aber immerhin die westlichen großen Mächte beanspruchen die Zuständigkeit darüber, wie in diesen Ländern die weitere Entwicklung auszusehen hat. Und das tun sie mittlerweile auch mit Krieg in Libyen. Die Begründungen, die dafür in der Öffentlichkeit zirkulieren, fassen sich im Wesentlichen so zusammen, dass der Krieg, der jetzt in Libyen geführt wird, von Frankreich, den USA, Großbritannien und anderen, im Wesentlichen humanistische Ziele verfolgt, Schutz der Bevölkerung, und dass insgesamt für die Staatenwelt dort unten gilt, man will die Bevölkerung, die da rebelliert hat, zu ihrem Weg nach Freiheit und Demokratie beglückwünschen, das Ganze begleiten. Was diese beiden Begründungen angeht, man führt einen Krieg zum Schutz einer Bevölkerung. Man unterstützt die Entwicklung dieser Staaten in Sachen Freiheit und Demokratie. Wäre das Mindeste, was dazu zu sagen wäre, dass diese Behauptungen unsachlich sind. Ich könnte auch dazu sagen, sie sind verlogen. Und warum das so ist, will ich in Gestalt von zwei Fallstudien vorstellen. Beim ersten Fall möchte ich ein bisschen durchgehen, was sich in Ägypten und Tunesien zugetragen hat und wie sich der Westen dazu gestellt hat, damit man sich ein Bild darüber machen kann, wie die Interessen in diesen Ländern dort beschaffen sind und wie die Interessen des Westens, der sich darauf bezieht. Und im zweiten Kapitel, im zweiten Fallbeispiel, möchte ich mich dem aktuellen Krieg in Libyen zuwenden. Zunächst also zum Fall Ägypten-Tunesien, der jetzt ein paar Wochen oder Monate sogar schon zurückliegt. Wir waren alle gewohnt aus der Berichterstattung in der Presse, aus den Verlautbarungen der Politik, dass die Demokratie sowas wie ein Höchstwert ist. Und wo Demokratie fehlt, da wird sogar der Umsturz empfohlen. Sowas haben westliche Staaten, allen voran auch Deutschland, in Bezug auf die Ukraine gemacht und eine orangene Revolution eingeleitet. Sowas machen sie im Moment bei Weißrussland. Wo Demokratie fehlt, wird Umsturz empfohlen und von außen betrieben. Das war ganz anders in diesem Raum der arabischen Welt, von dem ich jetzt rede, Ägypten, Tunesien. Das waren Diktaturen unter Mubarak oder Ben Ali in Tunesien, die den westlichen maßgeblichen Staaten nicht nur nützlich waren, die waren sogar im Wesentlichen deren Geschöpfe. Und denen war eine Funktion zugedacht, vorrangig Ägypten, die darin bestand, den amerikanischen dominanten Einfluss im Nahen Osten abzusichern, gegen die PLO und andere Widersacher, Israel bei seinen ausgreifenden Kriegen nicht zu behindern, sondern zu unterstützen, gegen die Hamas und andere, das Öl abzuliefern, das sich im Land findet, und auch noch dafür zu sorgen, dass die vielen Hungerleider, die in diesen Diktaturen produziert worden sind, sich nicht über das Mittelmeer aufmachen und Europa überschwemmen. Die mussten eine Asylantensperre an ihren eigenen Grenzen verhängen. Und damit das alles funktioniert, war der Terror in diesen Ländern gegen jede Form von politischer Opposition von außen nicht nur geduldet, sondern der wurde ausgerüstet mit den entsprechenden Mitteln, finanziell und militärisch. Jetzt kommt ein unbestellter Aufstand in Ägypten und Tunesien dazwischen und verhagelt diese Tagesordnung. Ein unbestellter Aufstand gegen Armut und Korruption, der tatsächlich Demokratie als eine seiner Forderungen formuliert. Und das Erste, was bemerklich war, statt Begeisterung in den westlichen Hauptstädten, ist zunächst einmal eine große Sorge umgegangen, nämlich die, ob nicht dadurch unsere Regimes in Ägypten oder in Tunesien in Gefahr geraten. Man wusste ja, was man an diesen Diktaturen hatte. Und der Schwenk im Westen hin zu einer Unterstützung der Aufständischen, der ist erst in dem Moment ergangen, klargestellt worden, als sich abzeichnete, die Kreaturen, die da unten das Ruder in der Hand haben, also Mubarak und sein Kollege Ben Ali, haben einfach ihre Völker nicht mehr im Griff. Der Nutzen, den man von ihnen erwartet und verlangt hat, übt Kontrolle aus über eure Völker, sodass Interessen, die der Westen von euren Ländern will, bedient werden können. Diese Gleichung ist nicht mehr aufgegangen. Das wurde diesen Kreaturen nicht verziehen in den westlichen Hauptstädten und ab dann hießen sie, Mubarak und Ben Ali, nicht mehr unsere Freunde, sondern sie hießen Machthaber. Machthaber, Diktatoren, die der Demokratie weichen müssen. Das, jetzt kommt Demokratie statt das Regime Mubarak oder die Diktatur Ben Ali, war für keine Sekunde damit zu verwechseln, dass der Westen gesagt hätte, gut, jetzt sollen die Menschen in diesem Raum selber mal überlegen, wie sie ihr gesellschaftliches Leben organisieren möchten, wie sie arbeiten und konsumieren wollen. Nichts von dem war genehmigt, in Aussicht gestellt, sondern stattdessen ein Auftrag erteilt an die demokratische Entwicklung. Da hieß es, wir wollen, dass in Ägypten und Tunesien ein geregelter Übergang stattfindet hin zu stabilen Verhältnissen. Keine Sekunde war den Leuten jetzt einmal überlassen, unabhängig davon, ob ihnen was Gescheites eingefallen wäre, ihre Lebensverhältnisse in die eigene Hand zu nehmen, sondern was ihnen mitgeteilt wurde, war, ja, der neue demokratische Weg kann sein, darf sein, aber wir wollen sowas wie den Nutzen der alten Despotie, auch dann, wenn der Despot von Bord gegangen ist. Nichts wurde da unten den aufständischen Massen überlassen, sondern es wurde sofort im Westen gefragt, wo findet sich eigentlich dort eine passende Aufsicht? Wer kann diese Leute unter Kontrolle bringen, entsprechend in die gewünschten Richtungen buxieren? Da haben sie durchdekliniert, ob zum Beispiel El-Baradei, der alte Anführer der Atomaufsichtsbehörde, ob der vielleicht eine passende Führungsfigur sein könnte. Und dann haben sie ihm bescheinigt, dass ihm das Charisma fehlt und dass er zu lange im Ausland gewohnt hat, um diese Leute auf seine Seite und unter Kontrolle zu bringen. Es wurde sofort gefragt, wo sind eigentlich neue Parteien, in denen die Interessen dieser Menschen, die auf den Straßen unterwegs sind, kanalisiert, zentralisiert werden und in eine staatsgemäße Form gebracht werden können. Fehlanzeige, es gibt keine Parteien. Wer ist seitdem in Ägypten aktiv, um Parteien zu gründen? Schaut mal nach bei Google. Die Friedrich-Ebert-Stiftung für die SPD, die Konrad-Adenauer-Stiftung für die CDU und die abgehalfterte FDP hat natürlich ihre Naumann-Stiftung geschickt. Die gründen jetzt Parteien in Ägypten für einen Wahltermin, der deswegen verzögert werden muss, weil das nicht so schnell geht. Man weiß also schon sehr genau, welchen Zuschnitt von Partei das westliche Ausland sich dort unten wünscht und welche Parteien auf keinen Fall das Sagen haben dürfen. Die Muslimbrüder zum Beispiel, das sind Parteien, die dort unten aus eigenen Stücken gedeihen. Die Organisation von Islamisten, die soll zumindest nicht eine starke Repräsentanz im neu zu wählenden Parlament haben. Wenn ich mir das anschaue, lässt sich daraus ein erster Schluss ziehen in Bezug auf den Titel, mit dem ich begonnen habe, Freiheit und Demokratie. Ist es das Ziel, für den der Westen dort unten die Aufstände begleitet? Demokratie, entnehme ich jetzt diesem Verfahren, ist überhaupt nicht so etwas wie ein Zweck der kapitalistischen Hauptmächte, sondern eine Methode für seine Interessen. Ja, wenn die neu zu schaffende Demokratie in Ägypten eine Alternative zur Diktatur von Mubarak ist, dann geht das in Ordnung, aber nur, wenn sie die gleiche Leistung bringt. Sonst ist auch eine Diktatur gerecht. Dass Demokratie diesen Inhalt haben soll, im Prinzip dieselbe Leistung für das Ausland zu erbringen, wie die Despotie von Mubarak, das war todsicher nicht das Anliegen der Menschen, die in Ägypten protestiert haben. Auch dann nicht, wenn sie Demokratie auf ihre Fahnen geschrieben haben. Dass sie bloß das wollten mit Demokratie, ein staatliches Anhängsel westlicher Interessen zu sein, das war gewiss nicht die Forderung. Das entnehme ich zunächst schon der Liste, der langen Liste der Unzufriedenen und der Art der Unzufriedenheit, die sich da geäußert hat. Da waren in diesem Protest auf dem Tahrirplatz viele arbeitslose Akademiker oder Studenten, die der Meinung waren, sie bekommen nie einen Job in diesem Land, Anwälte, Apotheker ohne Aufstiegs- oder Geschäftschancen, Kleinhändler, die es zu nichts bringen und viele Arme, Arbeiter und Bauern. Eine lange Liste von Leuten, die sich materiell zu kurz gekommen sehen, schlecht behandelt sehen. Dass das so ist, das ist in einem Land wie in Ägypten einerseits aus genau denselben Gründen so, aus denen es bei uns so ist. Auch diese Menschen in diesem Land, Ägypten oder Tunesien, die hängen an einer Gelderwerbswirtschaft. Die müssen Geld verdienen für alle Verrichtungen des täglichen Lebens. Fürs Einkaufen, fürs Wohnen und so fort. Und der Erfolg, wie viel Geld verdient man, bekommt man eine Chance, dieses Geld zu verdienen, der ist in einem System, in dem die Geldvermehrung Zweck ist, nicht garantiert. Auch bei uns nicht. Man muss immer einen Unternehmer finden, den man bereichern kann mit seiner Arbeit, sonst kommt man einfach nicht zu einem Einkommen und die Zahl der Arbeitslosen beweist auch hier, vielen gelingt das nicht und das entscheidet über ihre Lebenschancen. Andererseits blickt man nach Ägypten oder Tunesien, muss man sagen, außer dieser Gemeinsamkeit, dass auch die Menschen dort wie hier einer Geldwirtschaft unterliegen, also der Notwendigkeit des Gelderwerbs, außer dieser Gemeinsamkeit ist auch ein Unterschied kenntlich. Denn in Ägypten ist die Notwendigkeit des Gelderwerbs sichere Sache, aber einen entsprechend großen Bedarf von Seiten geldbesitzender Figuren, das ganze Volk auch für die Geldvermehrung zu benutzen, das gibt es dort nicht. Und entsprechend sieht in Ägypten das aus, was man hierzulande Arbeitslosenquote nennt. Da werden Ziffern bekannt gegeben, die liegen im Bereich zwischen 30% und 50%. Da merkt man, das ist eine Form von Armut unter dem Geldregime. Die ist nicht das Ergebnis gelaufener Benutzung für die Geldvermehrung. So ist es bei uns. Die Arbeitslosen bei uns sind das Ergebnis gelaufener Benutzung in den Fabriken für die Geldvermehrung der Unternehmer. Und was sich dann durch Rationalisierungen als überflüssige Lohnkost wegrationalisieren lässt, das steht dann auf dem Arbeitsmarkt als Arbeitsloser rum. In diesen Ländern dort unten merkt man, die große Quote derer, die man dort arbeitslos nennt, sind nie in eine Art von Benutzung für eine Geldwirtschaft hineingeraten und gewachsen. Das wirft ein Licht drauf, dass in diesen Staaten die Wirtschaft, auch wenn dort in Geld gerechnet und abgerechnet wird, ein bisschen anders funktioniert als hierzulande in einer entwickelten Marktwirtschaft. Das System Mubarak, so wird manchmal über Ägypten gesprochen, hat anders funktioniert. Kapital, Leute mit viel Geld, ja, das gibt es auch in Ägypten oder Tunesien. Aber keinen flächendeckenden Kapitalismus. Der Geldreichtum, den dort der Staat kommandiert, der ist zu klein, um ein ganzes Volk dafür zu benutzen, diesen Geldreichtum zu mehren. Also bleibt viel Volk ausgeschlossen von so einer Benutzung. Entsprechend miserabel sieht die Lebenslage dieser Menschen aus. Und der Staat, der mit dieser Lage konfrontiert ist, findet es aus eigenen Gründen sehr ungenügend. Staaten wie Ägypten oder Tunesien haben ihren Ehrgeiz reingesetzt, den Kapitalismus in ihrem Land in Gang zu setzen, groß zu machen, anzuwerfen. Und wie? Eigentlich immer nach demselben Muster. Es gibt in staatlicher Hand Quellen von Geldreichtum. Das sind bei dem einen die Ölquellen, bei dem anderen Rohstoffe und im Fall Ägyptens kommen noch die Gebühren aus dem Suezkanal dazu. In staatlicher Hand kommt Geldreichtum zustande. Und der wird genutzt, um davon abgeleitete Geschäfte zu kreieren, Banken zu gründen, Handelshäuser, eine Tourismusindustrie in Staatshand auf Djerba zum Beispiel zu etablieren. Alles das wird gemacht. Wer sind dann in diesem Land die Kapitalisten? Da hat man eine Besonderheit vor Augen. Zunächst sind in solchen Ländern die Reichen die Mächtigen und die Mächtigen sind die Reichen. Die Kapitalisten entstammen aus der politischen Klasse, im Wesentlichen aus Mubarak oder Ben Ali und seinem ausufernden Clan- und Verwandtenkreis und managen die Geschäfte, weil der Staat in Gestalt seines Führungspersonals den Zugriff auf die Geldmittel dieses Landes hat. Die versuchen, mit dem so erworbenen Geld in ihrer Hand neue Geschäfte anzuschieben, auch andere dafür an Bord zu holen und zu Funktionären oder Teilhabern zu machen. Die vergeben Lizenzen. Lizenzen, bei der Vergabe der Lizenzen wird wieder verdient. Zum Beispiel erfährt man aus Tunesien, dass die größten Hotellerieketten in Tunesien der Frau Trabelsi gehören, das ist die Ehefrau von Ben Ali, und wann immer neue Interessenten der Gastronomie antreten und dort unten irgendeinen Club Met oder so etwas eröffnen wollen, dann kann man eine Lizenz erwerben, wenn man Gebühren bezahlt. Und so war es herunterorganisiert von den ganz großen Geschäften über die Lizenzen für Apotheken und Anwaltskanzleien bis hinunter zum Marktstand für den Gemüseverkauf. Dort hat auch die Initialzündung stattgefunden, bei dem Aufruhr in Tunesien. Dieser junge Mann Bouazizi, der sich verbrannt hat, das war so eine Figur. Erst hat er studiert, weil der Staat ihm sagt, geh auf die Uni, dann kannst du was werden. Dann stellt er fest, in diesem Land gibt es kein marktwirtschaftliches Wachstum, in dem man eine Chance hat, seinen Job als IT-Ingenieur oder sonst was auszuüben. Also versucht er sich durchzuschlagen als Gemüseverkäufer und nimmt einen kleinen Handkarren für sein Gemüse und prompt wird ihm die Lizenz verweigert, dass er sich mit seinem Gemüsewagen auf irgendeinem Platz aufstellen darf. Und daraufhin verbrennt sich dieser Mann. Ein Fanal des Protests gegen eine Gesellschaft, die ihm einfach eine Chance zum Aufstieg, nicht mal eine Chance zum Überleben gewähren mag. Das hat viele Landsleute in Wallungen gebracht. So ging das Ganze los. Diese Art Wachstum anzuschieben, über Lizenzvergabe von reichen Politikern, die ihren Nepotismus pflegen, andere Familienangehörige mit neuen Geschäften betrauen, das kam selbst den Staaten in diesen Gegenden unzureichend vor. Zu wenig Wachstum kommt auf diese Weise zustande. Und also haben sie versucht, den Weg der Privatisierung zu beschreiten. Sie haben versucht, Teile der staatlichen Tourismusbranche feilzubieten als Joint Ventures, wo ausländische Kapitalisten einsteigen können. Sie laden auswärtiges Kapital ein, in privater Hand Geschäfte in Ägypten mitzutragen oder selbst zu eröffnen. Und damit sowas geht, haben die Staaten dort ihr Humankapital gepflegt, so sagt man in diesen Kreisen. Sie haben dafür gesorgt, dass es attraktive Bedingungen gibt für ausländische Investoren, haben billige Gastarbeiter eingeführt, die auf jeder Baustelle wie die Tiere verheizt werden, in Ägypten wie in Tunesien. Sie haben ihre Jugend an die Universitäten geschickt, um den auswärtigen Unternehmern zu sagen, bei uns gibt es Fachkräfte aus der Welt des ITs oder aus der Welt der hohen gehobenen Gastronomie, darauf können wir zurückgreifen. Und sie haben gleichzeitig dafür gesorgt, dass jeder Widerstand gegen untragbare Lebensumstände unterbunden wird. Gewerkschaften waren eigentlich und im Grundsatz verboten. Und da merkt man, auf diesem Weg der Privatisierung, mit dem der Staat das auch für ihn ungenügende Kapitalwachstum im Land anschieben will, kommt dasselbe Prinzip zum Zug, wie ich es eingangs geschildert habe. Wer dort anlegt, wer in ein Geschäft einsteigt, alles das entscheidet sich über Beziehungen zu mächtigen Figuren, im Prinzip zu gehobenen Funktionsträgern der Politik. Auch dafür sind Beispiele bekannt. Wer das wissen will, kann das wissen. Die französische Verteidigungsministerin Marie Ayot, die ist in Frankreich darüber gekippt worden, dass sie noch kurz vor der Revolte nach Tunesien geflogen ist, um mit Ben Ali persönlich ihre oder die Geschäfte ihrer Verwandtschaft einzustehlen. So geht das. Diese Praxis haben die Menschen in Ägypten und Tunesien im Blick gehabt. Und die haben sie angegriffen mit dem Argument, das ist Korruption. Das können wir nicht länger ertragen. Korruption. Und dazu möchte ich sagen, das Fakt, auf das sich dieser Vorwurf bezieht, stimmt. Aber die Kritik, mit der dieses Fakt bedacht wird, ist nicht in Ordnung. Und zwar in zweierlei Hinsicht nicht. Nehmen wir zunächst den Vorwurf der Korruption mal sachlich. Rationell ist Korruption in unseren Breiten, in so einem entwickelten Staat wie hier, dass ein Geschäftsmann versucht, einen Vorteil einzukaufen gegen die Staatsräson, gegen Regularien, die der Staat festschreibt. Versucht er, einen Beamten zu bestechen, um für sich Extrabedingungen herauszuschinden, die im staatlichen Kanon nicht vorgesehen sind. Sowas will ein Staat nicht haben, weil er auf seinen Kanon Wert legt. Er kennt Regeln für die Marktwirtschaft und die Erschließung von Grundstücken und Bebauungsrichtlinien. Und deswegen geht er gegen Bestechung vor. Präventiv im Vorfeld dadurch, dass er selber besticht. Gute Honorare, gute Gehälter für Beamte. Das ist die Art, wie er versucht, sie gegen Bestechung unempfänglich zu machen. Selber was bieten, selber schmieren. Und wer dann doch nicht widerstehen kann, wird bei uns bestraft. Dann ist das ganze Verfahren gerichtsanhängig. Das führt dazu, und so ist es ja auch, dass Korruption in unseren Breiten die Ausnahme von einer Regel ist. Im Prinzip fahren die Geschäftsleute mit ihrem Wachstum gut unter Einhaltung der staatlichen Regeln. Ausnahmen bestätigen die Regel. Bei uns in unseren Breiten wäre deswegen auch undenkbar, dass sich große Demonstrationen gegen Korruption durch die Straßen walzen. Wenn bei uns sowas stattfindet, durch die Presse geht, dann wird es ein Fall fürs Gericht. Aber kein Fall für eine Massendemonstration. Dass das aber in Ägypten so ist, das ist ein Hinweis darauf, dass bei denen, was da Korruption genannt wird, gar nicht die Ausnahme einer Regel ist, sondern die Regel ist. Dass also die Ökonomie dort in diesem Land anders funktionieren muss als hier. Da hat man mit Korruption die Regel gar nicht erfasst, nach der dort der Laden läuft. Das ist zunächst einmal nach der sachlichen Seite hin zu sagen, warum der Vorwurf Korruption unangemessen ist. Er trifft nicht die Lage, in der man sich bewegt, dort unten als Mensch, der da leben muss. Nach der anderen Seite hin ist Korruption aber auch eine für das Interesse, das das äußert, schädliche Kritik. Woher kommt, und daran entscheidet sich jetzt nach meiner Auffassung alles, woher kommt die miese Lebenslage der Leute in Ägypten und Tunesien, über die sich beklagt wird? Meine Antwort wäre, weil diese Leute dem Geldregime unterworfen sind, Geld verdienen müssen, weil sie mit Geld alles bezahlen müssen, von dem sie leben, ohne dass ihnen deswegen Zugang zu einer Gelderwerbsquelle, die sie auch trägt, gewährt wäre. Das Geldregime ist der Grund ihrer Lage. Der Vorwurf Korruption kritisiert nicht das. Der Vorwurf Korruption kritisiert die Art der Eintrittskarte in dieses Geldregime. Nämlich dahingehend, dass gesagt wird, die Eintrittskarte in diesen Geldverdienst, der in der Gesellschaft läuft, wird hier gar nicht per Konkurrenz geregelt, per Konkurrenz von Schulabschlüssen, die dann dazu befähigen, ermächtigen, sich in einer Konkurrenz am Arbeitsmarkt gegen andere zu behaupten. Die Eintrittskarte ist nicht Konkurrenz, sondern die Eintrittskarte ist eine staatliche Lizenz, ein Machtwort. Auf diese Weise kritisiert das Argument Korruption weder die Ökonomie in diesem Land noch die Macht in diesem Land, den Staat, sondern die Vermischung beider. Warum die Ökonomie dieses Landes, die Ökonomie, die sich zuträgt unter einem Geldregime, nicht kritisiert wird, kann man sich so klar machen. Diese Leute, die den Aufstand gemacht haben, die schimpfen auf die Milliarden, die sich bei Mubarak oder Gaddafi oder ihren Verwandten finden. Die wären aber die Letzten, die die Milliarden, die man bei der Frau Quandt von BMW sichten kann, dass die unsauber sind und zu kritisieren sind. Die finden es nicht schändlich, dass in einer Geldvermehrungswirtschaft Reichtum neben ganz viel Armut existiert, die sogar durch den Reichtum produziert wird. Insofern, dass durch die Konkurrenz, durch die Bemühungen im Gelderwerb das Resultat ist, ist es in Ordnung. Ist aber der Reichtum ein Ergebnis eines Machtworts durch den Staat, dann wird es verworfen. Insofern wird gar nicht Armut und Reichtum in einem Gelderwerbsleben kritisiert. Auf der anderen Seite, es wird auch nicht die Macht kritisiert, sondern es wird eine mit dem Geschäft verbandelte Macht kritisiert. Die gilt als unsauber und böse. Eine saubere Herrschaft, die nicht Geld in die eigene Tasche wirtschaftet, wäre dagegen gut. Das ist nach meiner Auffassung das Verfehlte der Kritik, die sich im Vorwurf der Korruption zusammenfasst. Nicht die Geldwirtschaft und ihre Notwendigkeiten selbst anzugreifen, die einem das Leben schwer machen, sondern die Art der Eintrittskarte in dieses Regime anzuprangern, weil es nicht über die sonst übliche Konkurrenz, sondern durch staatliche Lizenzen geregelt wird. Dass dieser Vorwurf verfehlt ist, für das Interesse derer, die unter die Räder dieses Systems kommen, schädlich ist, das ändert überhaupt nichts daran und nimmt nichts davon weg, dass ein solcher Vorwurf in diesen Ländern geäußert, glatt was Systemsprengendes hat. In diesen Ländern geäußert, ist es ein Angriff auf das ganze System. Warum? Wenn staatliche Lizenzen über den Zugang zu den Lebenschancen entscheiden, dann nehmen auch alle Verlierer in diesem Verfahren, die keine Lizenz abkriegen, die keine Chance bekommen, Geld zu verdienen, den Staat als den Urheber ihrer beschissenen Lage wahr. Wenn der die Lizenzen verteilt, sie einem verweigert, steht immer gleich fest, wer schuld ist am eigenen miserablen Leben. Insofern kritisiert Korruption in diesen Ländern gleich den ganzen Staat und das Prinzip, nach dem er funktioniert, und die führenden Figuren, die für dieses Prinzip an der Staatsspitze einstehen. Das hat was Umstürzlerisches. Und das haben die Staaten auch antizipiert, vorweggenommen. Die haben sich nämlich auf den Standpunkt gestellt. Kritik in den Medien über die Lage im Land, politische Opposition, die sich mit den Schulen, Universitäten oder den Löhnen am Bau nicht zufrieden geben mag, gar eine Gewerkschaft. Das ist ja immer gleich eine Kritik, die den Urheber dieser Lage angreift, den Staat selber, der alle diese Konditionen festlegt, festschreibt, insofern für alles Ungemach verantwortlich gemacht wird. Wer da also an seiner Lebenslage eine solche Kritik übt, ist schon immer auf dem Sprung, das System abzulehnen, seine obersten Führer anzugreifen, und deswegen ist die Unterdrückung in diesen Staaten von freier Presse, Gewerkschaft und politischer Opposition deren tägliches Handwerk. Um vielleicht den Gedanken noch etwas greifbarer zu machen, kann man das mal mit den Verhältnissen hier vergleichen. In so einer entwickelten Marktwirtschaft wie hier bei uns, da ist der Staat nicht das Subjekt der Ökonomie. Er führt nicht die Geschäfte beim Stahl oder bei der Autoproduktion. Er diktiert auch nicht, wer dort zu produzieren hat oder wer dort produzieren darf. Der Staat trennt von sich ab eine ganze Konkurrenz von kapitalistischen Betrieben und denen setzt er seinen staatlichen Ordnungsrahmen, die Bedingungen, die Rechte, unter denen dort gewirtschaftet wird. Dieses logische Verhältnis, der Staat ist bei uns nicht das Subjekt der Ökonomie, sondern er tritt ihr gegenüber als bedingungssetzende Gewalt. Das hat Konsequenzen für den Umgang mit der notwendig sich einstellenden Unzufriedenheit von Leuten, die unter die Räder kommen, die vielleicht ihre Arbeit, ihren Lohn verlieren. Denn da kann der Staat sich gut in die Pose werfen. Das ist der wirtschaftliche Sachzwang, dass die Arbeitslosen da zustande kommen. Das ist nicht mein Werk. Die Arbeitslosen sind gut zu buchen auf das Konto wirtschaftlicher Sachzwang. Wenn dann Erfolge beim Aufschwung zu verzeichnen sind und die Arbeitslosen weniger werden, glaubt jeder, der dem Staat gern die Pose, das kommt von den guten Bedingungen, die er arrangiert hat, unter denen die Geschäftsleute wirtschaften. Er steht nicht einfach automatisch als Urheber einer misslichen Lage in der Schusslinie, weil er das Subjekt dieses ökonomischen Getriebes nicht ist, sondern es von sich abtrennt und mit seiner Eigengesetzlichkeit verbindlich wirken lässt. Dass die Leute in Ägypten und Tunesien ihr Leben, ihre materielle Lebenslage irgendwann nicht mehr ausgehalten haben und dagegen rebelliert haben, das finde ich nur zu verständlich. Was ich dagegen weniger gut finde, ist die Richtung, die ihre Kritik genommen hat. Und das würde ich auch gern den Leuten sagen, wenn ich Gelegenheit hätte, mit ihnen über ihren Aufruhr zu sprechen. Um es quasi als Fazit und Schlussstrich unter das Gesagte zu präsentieren. Diese Leute haben sich nicht dazu verstehen wollen, die Herrschaft zu kritisieren, die ihr Leben arrangiert, sondern sie haben unsaubere Herrschaft kritisiert. Unsaubere Herrschaft darin, dass die Mächtigen im Land unter einer Decke stecken mit Reichen oder die Reichen selber sind, nach dem skizzierten System. Aber Wohlergehen der Menschen und saubere Herrschaft, die passen, auch wenn sich das ein Ägypter wünscht, einfach nicht zusammen. Denn wozu braucht es Herrschaft über Leute, wenn es um nichts anderes gehen sollte, als ihr Wohlergehen, eine ordentliche Produktion, in der hergestellt wird, was die Gesellschaftsmitglieder brauchen und benötigen. Dann braucht es den Gegensatz, der in Herrschaft drinsteckt, nicht. Denn Herrschaft unterstellt immer, dass die da oben Sachen wollen, die die da unten aus freien Stücken überhaupt nicht wollen und gut leiden und ertragen können. Sonst müsste man ihnen nicht mit Herrschaft und Gewalt kommen. Dass aber das die Leitfigur, quasi die Klammer in allen Überlegungen der Demonstranten am Tahrirplatz war, das kann man sogar noch sehen, anschauen, will ich sagen. Die waren immer auf ihren Demonstrationen mit einer Nationalflagge ihres Landes unterwegs. Und sie wollten sagen, wir glauben an ein gutes Ägypten. Wir wollen das schlechte, korrupte Ägypten los sein, aber ein besseres Ägypten haben. Insofern waren die Demonstrationen in Ägypten, wie überhaupt alle Demonstrationen, ein Appell. Der Demonstrant unterstellt nämlich in so einem Verhältnis, ich will bessere Herrschaft, natürlich ein Oben, an das er appelliert, von dem er sich Besserung verspricht. Er will ja nicht die Sache in die eigene Hand nehmen. Er appelliert an den Staat, er möge besser mit seinem Volk verfahren. Bloß, wer ist eigentlich diese Instanz in Ägypten? Wenn die Regierung, die man dort vor Augen hat, die den Staat führt, doch der Inbegriff des Bösen ist. Wer ist denn dieses übergeordnete Wesen, diese Instanz, an die man hinspricht, wenn die Regierung, die die Herrschaft dort ausübt, als böse verworfen wird? Diese Instanz, die es nach dieser Logik des Appells geben muss, haben die Demonstranten tatsächlich vor Augen und gefunden. Das ist die Armee. Die Armee in diesen beiden Ländern ist für sie der Statthalter, der machtvolle Garant, ihr Hoffnungsträger für ein besseres Ägypten, für neue Verhältnisse. Und auf das haben sie sich eingelassen. Und wie man täglich aus den Zeitungen hört, ist nur die eine Seite ihrer Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung gegangen. Die alten Machthaber sind aus dem Verkehr gezogen. Die liegen jetzt in Sharm el-Scheich entweder am Strand oder auf der Intensivstation. Aber die besseren Lebensverhältnisse, die sie sich gewünscht haben, die treten überhaupt nicht ein, weder in Tunesien noch in Ägypten. Die Leute werden arbeitslos, immer mehr, viel ist zusammengebrochen und es ist überhaupt nichts in Sicht, was die sozialen Lebensverhältnisse in ihren Ländern in irgendeiner Hinsicht in ihrem Sinne verbessert. Aber sie haben ja eben auch dieses Schicksal nicht in ihre Hand genommen, sondern in die Hand der übergeordneten Macht, jetzt der Armee, gelegt. Das würde ich gerne den Leuten aus Kairo oder Tunis sagen, wenn ich mit ihnen zusammenkommen könnte. Im Fall Libyen wäre was anderes fällig. Libyen, ich meine natürlich immer Libyen, wenn ich Libyen sage, aber diese Übersetzung, die mache ich jetzt nur einmal vorneweg, ja. Ich werde jetzt dauernd falsch rum aussprechen. In Libyen liegt der Fall schon vom Ausgangspunkt her anders, weil dieser Staat kein pro-westliches Geschöpf je war, so wie Ägypten oder Tunesien. Dieser Gaddafi hat sich über einige Jahrzehnte hervorgetan mit einer anti-imperialistischen Außenpolitik gegen führende westliche Mächte wie Frankreich, vor allen Dingen gegen die USA. Der wollte sowas wie eine arabische Einigung voranbringen gegen die USA, die den ganzen Nahen Osten beherrscht, gegen Israel, das gegen alle Formen von Widerstand ausgreifende Kriege führt, gegen die PLO wie gegen die Hamas. Er wollte sogar dem Imperialismus seine Grenzen in Afrika zeigen. Der Gaddafi hat wesentlich die Anti-Apartheid unterstützt gegen die Kolonialmächte und darauf gründet auch bis heute seine besondere Freundschaft mit der Republik Südafrika. So etwas hat der Mann mit diesem Staat über einige Jahrzehnte als Programm verfolgt und ist dafür hart angefasst worden, seine Versuche, seinem Anti-Imperialismus Nachdruck zu verleihen mit diesem Bombenattentat auf die Lockerbie-Maschine. Solche Sachen sind hart beantwortet worden durch Bombardements der Amerikaner in Tripolis. Über Jahrzehnte wurde da ein Embargo verhängt gegen dieses Land. Und irgendwann, so etwa vor 8 oder 10 Jahren, hat Gaddafi einen Schwenk gemacht. Er hat sich mit dem angefeindeten, von ihm aus angefeindeten westlichen Ausland arrangieren wollen. Nicht aus Überzeugung, sondern wie er selbst bekannt gegeben hat, weil ihm der Preis für seine Widersetzlichkeit, der Preis für seine antiimperialistische Politik zu hoch geraten war. Also hat er angefangen, Öllieferungen an die USA aufzunehmen, auszudehnen. Er hat sich auch dem Antrag der EU-Länder nicht verschlossen. Er möge doch dafür sorgen, dass die vielen Hungerleider aus Afrika nicht nach Lampedusa und nach Europa kommen. Eine Asylantensperre sollte er aufrichten. Das hat er verbunden mit der Forderung, das könnte er sich überlegen, wenn sie 4 Milliarden Euro dafür bezahlen. Andernfalls wird Europa schwarz. Ja, so wörtlich, ja, noch vor 6 oder 8 Monaten. Und ich erwähne solche Details nicht aus Detailverliebtheit oder um meine Zeitungslektüre auszubreiten, sondern um ein paar Anhaltspunkte für die Vorstellung zu bieten, worin der besondere Charakter dieses Staates und seines Arrangements mit dem Westen lag, was den Westen nur halb zufrieden gestimmt hat. Öl, Asylanten fernhalten von Europa, ja, Dienste dieser Art, die waren nach dem Schwenk des Gaddafi-Regimes offenbar zu haben. Aber eine Verlässlichkeit in Sachen Ablieferung dieser Dienste, gar nicht. Sein Arrangement mit dem Westen war nicht sowas wie eine fest eingebaute Größe in seiner eigenen Staatsräson, sondern er hat eigensüchtige nationale Berechnungen angestellt, wenn er ihnen einen Dienst leistet, etwa die Asylanten fernzuhalten, dann nur, weil er daran gut verdienen kann, sonst nicht. 4 Milliarden Euro müssen schon sein. Und er hat diese Eigenart seiner Politik auch nach dem Schwenk noch, auch wenn nicht mehr in der öffentlichen diplomatischen Bühne, mit der Vorstellung eines dritten Weges versehen. Er will weder am Rockschoß der alten Sowjetunion, heute Russland, hängen, noch will er ein Geschöpf nach den Vorstellungen westlicher Staaten sein. Er will weder kapitalistisch noch sozialistisch, er will einen dritten Weg gehen. Das ist übrigens der Inhalt von seiner dritten Universaltheorie hier, falls jemand auch mal über dieses grüne Buch gestolpert ist. Diese Stellung Libyens, dieser Charakter dieses Staates, der hat in der Diplomatie ein gewisses Echo ausgelöst. Wann immer dieser Mann unterwegs war, ist er als Verrückter beschimpft worden. Der ist auf die Champs-Élysées, wenn der Sarkozy ihn eingeladen hat, und hat sein Beduinenzelt mitgebracht. Und alle haben gesagt, ja, das ist eben ein Exzentriker, ein Verrückter. Man kann sich das für einen Moment ja zunächst einmal, sagen wir mal, unter ästhetischen Gesichtspunkten vornehmen, das Argument. Dann kennen wir Zweifel auf, was da exzentrischer oder verrückter ist. Ein Beduinenzelt auf den Champs-Élysées oder wenn Sarkozy den italienischen Premier, den Berlusconi, besucht und beide rollen am Flughafen rote Teppiche aus und lassen bewaffnete Milizen aufmarschieren, vor denen sie den Hut zieht. Gastfreundschaft stelle ich mir anders vor. Der aber mit seinem Zelt gilt als Exzentriker, als Verrückter. Gut, lassen wir das Geschmacksurteil wieder in der Klammer verschwinden. Was tut der Mann sachlich damit? Das ist nämlich gar nicht in der Welt der Diplomatie verrückt oder exzentrisch. Exzentrisch ist es nur am eingespielten diplomatischen Protokoll, das eben vorsieht, roter Teppich, Kompanie, bewaffnete Kompanie zur Abnahme des Grußes angetreten. Was der Mann diplomatisch mit dieser Abweichung vom normalen Protokoll ausdrückt, ist: Libyen will erstens ein Staat auf Augenhöhe sein mit den anderen, aber nicht nur das, sondern Libyen will zweitens ein anderer Staat sein als die, die er jetzt besucht. Der hat ein eigenes Programm. Der lässt sich nicht eine Blaupause aus Paris oder New York rüberreichen, wie er Politik zu machen hat. Das drückt er so aus, dass er sein Beduinenzelt auf die Champs-Élysées schleppt. Das hat der Westen zur Kenntnis genommen und mit diesem Aperçu abgehakt, ein Verrückter. Und auch das ist eine diplomatische Botschaft. Man sagt nämlich, man hakt dieses Auftreten als Marotte einer Person ab, weil man mit dem Staat, für den die Person steht, sein Einvernehmen sucht. Man verschiebt also die Botschaft, die der Gaddafi losbringt: Ich bin ein anderer Staat, ich bin nicht ein Geschöpf nach eurem Willen. Man verschiebt diese Botschaft auf die Person, um sie vom Staat abzutrennen, von dem man sagt, mit dem wünschen wir uns gedeihliche Beziehungen zu unserem Vorteil. Das war Gaddafi. Und für diese Außenpolitik hat der Mann seine staatliche Basis zurechtgemacht. Und darüber will ich mich nicht in Details verlieren, sondern nur ein, zwei Gesichtspunkte andeuten, um klarzustellen, warum die Aufstände, die man aus Ägypten und Tunesien kennt, in Libyen von Anbeginn an etwas ganz anderes waren und deswegen auch anders verlaufen sind. Der Gaddafi hat sich für seine antiimperialistische Außenpolitik, seine Staatsbasis zurechtgemacht, erstens dadurch, dass er 1969 war es, glaube ich, geputscht hat gegen den König Idris. Das war ein Königreich, dieses Libyen. Und der große Stamm der Senussi, der im Osten wohnt, hat nicht nur maßgeblich dieses Königreich getragen, sondern auch den König gestellt. Und der Gaddafi hat dort nicht nur diesen Stamm, sondern viele andere Stämme vorgefunden und auf dem Standpunkt gestanden, diese quasi vorstaatliche Loyalität, dass Menschen sich in Stämmen, quasi in Ethnien organisieren und einen Anführer respektieren, das will er nicht einfach beseitigen, sondern das will er einbauen in seine Nation. Der will diese vorstaatlichen Loyalitäten und Stammeseinheiten zu einem Staat machen und den Stämmen ein Nest bieten, in dem die sich beheimaten können. Das hat er personell dadurch gemacht, dass er sie an gewissen Führungspositionen beim Militär, im Staatsapparat teilhaben lässt. Freilich immer die ein wenig weniger, gegen die der erste Putsch gerichtet war, die Senussi. Zum Zweiten, er hat ihnen eine materielle Teilhabe angeboten. Woran? An dem Lebensmittel des Staates. Und das Lebensmittel dieses Staates besteht nicht in irgendeiner produktiven Marktwirtschaft, die Kapitalreichtum hervorbringt, sondern besteht in einer Ölrente. Im Wesentlichen lebt dieser Staat und das ganze Volk vom Verkauf des Öls. Forderungen nach diesem Ölgeld, wie die Nutzung der Gelder, die hat er in seinem Land organisiert, als ein Diskussionswesen, Volksjamahiriya haben sie es genannt, wo Stammesvertreter beieinander sitzen und Gaddafi als ein Vertreter des Gaddafi-Stammes, der Bruderführer ist, der Primus inter pares, ein Gleicher, auch ein Stammesführer, aber etwas gleicher als die anderen. Und dort wurde gerungen und gerechtet über die Verteilung des Gelds nach Region und Stamm, nach Verwendung des Gelds. Und das Volk war eingeladen, sich einzumischen, ob mehr Schulen oder Krankenhäuser gebaut werden. Alles Dinge, die es in Libyen lange Zeit umsonst gab für die gesamte Bevölkerung. Andererseits hat der Gaddafi gewusst, Loyalitäten, die es vor dem Staat schon gibt, den Boden zu bereiten, sich im Staat zu beheimaten, löst die alte Loyalität nicht auf. Da muss man dafür gewappnet sein, dass es sowas wie einen Rückfall auf die Stammesloyalität möglichst nicht gibt oder dass das nicht gefährlich werden kann. Und das hat dazu geführt, kennt man aus den Zeitungen, dass er neben der Armee, die angeblich mehr stiefmütterlich ausgerüstet worden sind, weil dort Offiziersränge mit allen Stammesfiguren besetzt waren, eigene Gaddafi-Milizen mit den besten Waffen ausgerüstet hat und sozusagen ein staatliches Rückgrat getrennt von diesen Stämmen versucht hat, auf die Beine zu stellen. Es ist ja auch klar, wenn der Streit um die Ölpfründe, wenn das Ringen um Rechte in diesem Land institutionalisiert ist, in diesem Volksberatungswesen, und zwar zwischen einem Stamm, das ist der Gaddafi-Stamm, und vielen anderen Stämmen, die als berechtigte Ansprechpartner gewürdigt werden, dann ist immer ein Konfliktpotenzial auf der Matte. Die Frage ist nämlich immer bei Konflikten, ob sich die Mitglieder eines solchen Stamms im Staat noch gut aufgehoben wissen mit ihrem Stamm oder ob sie nicht besser aufgehoben sind in ihrem Stamm. Auf diese Frage hat sich die erste große Demonstration in Benghazi zugespitzt. Der Anlass war von ganz anderer Natur. Das war eine Demo zum 15. Jahrestag des Massakers im Salim-Gefängnis. Schaut es euch selber an im Internet. Da sind protestierende Studenten in Benghazi von Gaddafi-Leuten hart angefasst und eingesperrt worden und offenbar im Gefängnis auch umgebracht worden. Zu diesem Jahrestag gab es eine Demo und die war das Pulverfass, das sich zum Flächenbrand entwickelt hat. Der Standpunkt war, dieser Stamm, die Senussi im Osten, deren altes Königreich schon von Gaddafi zertrümmert worden ist, sehen sich nicht gut aufgehoben in einem von einem anderen Stamm dominierten Libyen, das sie um ihre Rechte bringt. Insofern war in Libyen von Anbeginn an eine ganz andere Lage vorfindlich als in Ägypten. Da hat kein Volksaufstand stattgefunden gegen eine staatliche Zentralmacht, sondern da ist das Land in zwei Teile zerfallen, in den Ostteil, wo diese Senussi hocken, und in einen Westteil, Tripolitanien, und beide waren sofort wie quasi staatliche Mächte bewaffnet. Weil nämlich die Offiziere aus diesem Senussi-Stamm, aus den Ostgebieten, von der Armee abgefallen sind, sich auf die Seite ihres Stamms geschlagen hat und die militärische Ausrüstung mitgenommen haben. Auch wenn das seinem militärischen Gewicht nach, wie man heute erfährt, weitaus weniger ist als das, was Gaddafi in die Waagschale zu werfen hat. Es ist also von Anbeginn an so etwas wie ein Krieg zwischen zwei Parteien. Eine Partei ist der alte libysche Staat, repräsentiert noch durch Gaddafi und seine Anhänger. Und die andere Partei ist ein Stamm, der gleich von Anbeginn an nicht für ein anderes oder besseres Libyen ist, sondern der will gleich einen ganz anderen Staat. Und auch das kann man anschauen. Im Unterschied zu den Leuten auf dem Tahrirplatz haben die in Benghazi nie libysche Flaggen mit sich rumgetragen. Die haben sofort die Flagge der alten Monarchie ausgerollt. Zurück zu dem Regime, zu der Sorte Staat, die Gaddafi mit seinem Putsch ums Leben gebracht hat. Wenn ich das jetzt mal für sich betrachte, dieses Geschehen, dann würde ich als Außenstehender hätte ich Gelegenheit, mit diesen Menschen, die sich jetzt dort in den Straßen bekriegen, sagen wollen, es ist nicht in Ordnung, dass ihr eure Kritik und euer Augenmerk nicht auf die Besserung der sozialen Lebensverhältnisse richtet, sondern euch deswegen gegenseitig massakriert, weil ihr euch um die bessere Sorte Herrschaft streitet. Der Westen, der diesem Spektakel beiwohnt, hat eine ganz andere Antwort gegeben. Die Antwort des Westens war Krieg. Das ist ein Fall, da wird das Militär losgeschickt. Und um sich klarzumachen, warum das die Antwort ist, muss man zunächst einmal die Kriegsbegründungen scheiden vom Kriegsgrund. Es ist viel im Umlauf, was zur Rechtfertigung dieses Kriegs taugt, aber den Grund des Krieges gar nicht wirklich preisgibt. Zur Seite der Rechtfertigung. Was wird alles angeführt in Politik und Medien? Warum der Krieg der westlichen Staaten in Libyen sein muss? Das erste Argument lautet, Gaddafi führt Krieg gegen sein eigenes Volk. Das können wir nicht hinnehmen. Auch das zunächst einmal noch etwas nüchtern genommen. Gaddafi führt Krieg gegen sein eigenes Volk. Das ist eigentlich undenkbar. Es muss welche geben, die zu Gaddafi halten, die für ihn das Militär stellen, die sich mit ihm gegen andere stellen. Das kann keine One-Man-Show sein. In Wirklichkeit ist es ja auch nicht so, dass Gaddafi Krieg gegen sein Volk führt, sondern es gibt dort im Wesentlichen zwei große Stämme, auch noch andere, die sich denen zuordnen mögen, die als zwei Kriegsparteien gegeneinander Krieg führen. Die aus der Abteilung Tripolitanien, Gaddafi und seine Anhänger mit ihrem Militär und die Abteilung Benghazi im Osten. Nimmt man das jetzt einmal zur Kenntnis, dann muss man sagen, was der Gaddafi da anstellt, das ist hart und widerwärtig. Aber das ist von derselben Widerwärtigkeit wie das, was jeder normale Staat tut, der jetzt behauptet, er müsste deswegen dort unten eingreifen. Welcher Staat, denkt euch Frankreich oder England als wichtige kriegführende Mächte, lässt denn auf seinem Territorium zu, dass sich etwa Korsen als separatistische Bewegung aufbauen und sagen, sie spalten da jetzt Korsika ab von Frankreich? Welcher englische Premier lässt es denn zu, dass sich eine IRA oder welcher spanische Premier lässt es zu, dass sich eine ECA womöglich auch noch mit Waffengewalt herausnimmt, einen Staat zu amputieren und zu zerlegen? Da stehen sie alle auf dem Standpunkt, eine Gewalt, die gegen den Staat gerichtet ist, ist illegitim. Ja, der Staat hat ja auch das Gewaltmonopol und setzt das Recht. Und insofern setzt er den Maßstab darüber, was rechtens ist. Und was gegen diesen Maßstab verstößt, ist Unrecht. Der Unterschied liegt nicht in Gewalt oder Nichtgewalt. Ein Staat wie die Terroristen, die Separatisten, üben Gewalt aus. Der Unterschied liegt darin, dass nur die eine Seite, insofern sie die überlegene, rechtsetzende ist, die staatliche, legitim ist und die andere Seite illegitim, weil sie gegen dieses Recht und die staatliche Gewalt verstößt. Dass jetzt im Fall Libyen der Staat selber als das illegitime, bösartige Geschöpf dasteht und die andere Fraktion, die sich quasi separatistisch betätigt, ins Recht gesetzt wird, kommt daher, dass ein auswärtiges, drittes, mit Gewalt ausstaffiertes Subjekt hinzutritt und sagt, diesem Staat Libyen, repräsentiert durch Gaddafi, spreche ich das Recht ab, sich gegen die im Osten zu wehren und gemessen an meinem über den libyschen Kriegsparteien etablierten Rechtsmaßstab, sind die in Benghazi legitim und der Gaddafi illegitim. Und das drücken sie aus in dieser Floskel. Gaddafi führt Krieg gegen sein eigenes Volk. Das ist sowas wie die Delegitimierung dieser Abteilung des libyschen Staates. Zweiter Punkt, der als Rechtfertigung des Kriegs vorgetragen wird. Der Krieg wird geführt auch nach dem Text der UN-Resolution, um den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. Wenn man das für einen Augenblick als Ziel für bare Münze nimmt, dann müsste man sagen, das kann nicht sein. In Bahrain etwa, das ist so ein Araberstaat dabei Katar, in Bahrain werden 3500 Soldaten aus Saudi-Arabien eingeflogen, um den Protest in Bahrain zu zerschießen. Die Regierung führt einen Ausnahmezustand ein und lyncht die Leute, die demonstrieren. Bei denen ist der Krieg gegen die eigene Bevölkerung jetzt durch saudische Truppen unterstützt. Voll in Ordnung, der im Fall Libyen als Todsünde gegeißelt wird. Warum? Weil Bahrain von herausragendem westlichen Interesse ist. Das ist der Stützpunkt, in dem die 5. US-Flotte liegt. Das ist ein Land, wo eine sunnitische Elite eine große schiitische Bevölkerung unter der Knute hat. Und die Befürchtungen im Westen sind eindeutig. Wenn sich dort die Straße gegen die sunnitische Führung durchsetzt, dann haben dort die Schiiten das Sagen und damit hat der Iran an Einfluss genommen und dehnt sich aus in dieses Gebiet. Deswegen ist dort in Ordnung, Truppen gegen die Bevölkerung zu schicken, was in Libyen als Todsünde gegeißelt wird. Aber es ist nicht nur so, dass man sagen könnte, die selektive Handhabung in Sachen Einmischung ist verräterisch. Das ganze Instrument der Einmischung taugt überhaupt nicht zu irgendetwas, das man vernünftigerweise mit Schutz einer Bevölkerung umreißen könnte. Krieg ist nie Schutz von Menschen, weil er auf die Tötung von Menschen zielt, eben auf die Menschen, die in Gestalt von feindlichen Soldaten niedergemacht werden müssen. Als Material der Kriegspartei, die man anfeindet, ist die Tötung der Menschen und der Bevölkerung das Ziel des Krieges. Und der ganze Rest, was an Zivilbevölkerung darüber auch zuschanden wird, sind die eingeplanten Kollateralschäden. Da geht es nicht um Schutz, sondern um Vernichtung von Menschenmaterial und Mitteln einer Gegenwehr, die man niederkämpfen will. Diese beiden Gründe, die verwerfe ich jetzt mal, weil es Rechtfertigungen des Krieges sind, aber nicht den wirklichen Grund bekannt geben. Der wirkliche Kriegsgrund liegt auf einem ganz anderen Feld. Gaddafi will einen militärischen Kampf im Inneren zwischen zwei Kriegsparteien auf sich gestellt, auf eigene Rechnung zu seinen Gunsten entscheiden. Und das gilt in den großen westlichen Hauptstädten als Anmaßung. Die großen westlichen Hauptstädte nennen sich selber Weltordnungsmächte. Weltordnungsmächte, die weit über das eigene Territorium hinaus sich zuständig wissen und erklären für Länder, die tausende von Kilometern entfernt sind. Sie dulden keine militärische Kräfteverschiebung auf dieser Welt ohne ihre Lizenz, weil das ihre Weltordnung tangiert und stört. Mit Lizenz geht viel. Israel kann seit vielen Jahren seine ausgreifenden Kriege gegen PLO, Hamas, Syrien, Libanon führen, weil sie lizenziert, genehmigt, genehm sind, vor allen Dingen in den USA. Aber ohne Lizenz ist so etwas ein Anschlag auf die Weltordnungskompetenz, die sich die führenden westlichen Staaten dosiert und abgestuft zumessen. Und erst recht ist es ein Verbrechen, dass dieser Typ auch noch, Gaddafi, so etwas versucht. Nicht gerade ein Geschöpf des Westens, sondern ein Abweichler. Mit diesem Urteil steht fest, es wird Krieg geführt in diesem Land, und zwar ein Krieg, der hat mit der Lage in Libyen nichts zu tun. Die Lage in Libyen ist bloß ein Material dafür, jetzt das Kräftemessen westlicher Staaten um die Frage, wer hat wie viel Weltordnungskompetenz, zu organisieren. Man merkt nämlich, das ist von Anbeginn an gar keine Gemeinschaftsaktion der NATO etwa oder einer großen westlichen Staatengemeinde, sondern es ist eine Konkurrenzangelegenheit, in der sich Frankreich, England, Amerika und am Ende auch noch Deutschland darum streiten, wer wie viel Gewicht und Zuständigkeit bei diesem Ordnen haben kann. Vielleicht eine Bemerkung noch am Rande, die bekräftigt, warum ein so doch auf den ersten Blick abstrakter Grund für eine Kriegführung wirklich das Vorliegende ist. Man muss doch zugeben, dass dieses Libyen eigentlich ein sperriges und unhandliches Material, ein nur ganz bedingt brauchbares Objekt ist, um eine solche Frage durchzukämpfen. Denn es ist ja gar nicht so, dass man sagen könnte, Libyen ist als der verbrecherische, Gaddafi ist als der verbrecherische Diktator dingfest gemacht und der Westen weiß sehr wohl, was hier eine gute alternative Führung wäre, die er jetzt durchsetzen will. Die Leute, denen er jetzt seinen Schutz angedeihen lässt im Krieg, die er unterstützt mit seiner Luftwaffe, die Leute in Benghazi, die stehen seit Wochen selber unter dem Verdacht, dass sie gar nicht wirklich für westliche Interessen offen sind, sondern eher Bündnispartner der Al-Qaida sind und in Afghanistan gegen die Amerikaner kämpfen, sodass überhaupt nicht auszumachen ist, dass dieser Krieg darauf zielt, einen Regime Change, einen Regimewechsel dadurch und dafür hinzubringen, dass eine Figur, die man fallen lässt und wegbombt, Gaddafi, durch einen Wunschkandidaten ersetzt würde. Der ist gar nicht absehbar. Die Kandidaten, die in Frage kommen, gelten selbst als heikel. Und dennoch wird verbissen Krieg geführt, eben weil es um diese Frage geht, wer hat in der Frage des Weltordnens die Hosen an und welches Gewicht dabei? Frankreich, um ein paar Facetten anzubieten, an denen sich diese Behauptung ermessen lässt. Frankreich hat vor ein paar Jahren eine Mittelmeerunion gegründet. Das klang unscheinbar. Damit wollte Frankreich sagen, wir sind zuständig, und zwar exklusiv, für den Saum des Mittelmeers und die Anrainerländer. Ein Land, das Zuständigkeit beansprucht, muss aber auch den Übergang irgendwann einmal machen, diese Zuständigkeit zu beweisen. Eine Mittelmeermacht muss Flagge zeigen. Das war der Standpunkt von Sarkozy. Man muss mit Libyen kurzen Prozess machen, damit alle anderen wissen aus der Gegend, Ägypten, Algerien, Tunesien und die anderen, dass wie immer sie ihre politischen Gelände gestalten wollen, sie sich ins Benehmen setzen müssen mit Frankreich. Das ist eine Führungsmacht. Andere Länder haben aus genau demselben Grund die Führungsmacht Frankreichs nicht akzeptiert. England und Amerika haben sich noch wenige Stunden vor diesem ersten Bomberangriff mit Frankreich gestritten, wer eigentlich das Oberkommando hat. Dann, so erfährt man auch aus den Zeitungen, können sie sich nicht einigen. Jeder fliegt also auf eigene Rechnung los. Die Amerikaner erledigen viel mit ihrer überlegenen Luftwaffe, pochen dann darauf, dass der ganze Fall der NATO übertragen wird. Sie wollen einerseits nicht in einen langwierigen Krieg rein, wollen andererseits aber nicht, dass so ein von ihrer Warte aus subalterner Staat wie Frankreich die Führungsrolle innehat. Das soll eine NATO-Geschichte sein, in der sind sie Führungsmacht. Aus genau demselben Grund will Frankreich nicht, dass die NATO den Krieg übernimmt. dann wäre Frankreich nämlich nicht Führungsmacht, sondern untergeordnetes Werkzeug eines Bündnisses. Und dann richtet sich diese so zerstrittene, in diesem Krieg verbissene Gemeinde von imperialistischen Staaten auch noch an die restliche Staatenwelt, die in diesem Krieg nicht mitmischt, aber ihm beiwohnt und dahintergestellt werden soll. Sie drücken eine UN-Resolution durch, die zum Krieg ermächtigt im Namen des Schutzes der Bevölkerung. Was wollen die mit sowas? Diese Schläger wollen, dass die ganze restliche Welt ihre Kompetenz zuschlagen zu dürfen, gefälligst anerkennt und mit dieser Resolution ihr Platzrecht geben, ihre Genehmigung erteilen. Das ist nicht ganz wunschgemäß verlaufen. Zwei, die Gewicht haben, Russland und China, haben zwar kein Veto eingelegt, sondern sich enthalten. Und diese Enthaltung ist politisch gewichtig genug. Das Nein haben sie sich offenbar nicht zugetraut, weil das ein Auftrag gewesen wäre, den Krieg gefälligst zu verhindern, von dem man mit seinem Veto sagt, er darf nicht stattfinden. Diese Konfrontation am Fall Libyen wollten Russland und China offenbar nicht. Und ihre Enthaltung haben sie deswegen als eine Herabstufung des Falles zelebriert und ihn auf eine Stufe herunterdekliniert, wo ihn die kriegführenden Mächte gar nicht haben wollten. China und Russland haben mit ihrer Enthaltung gesagt, das betrifft nicht die Weltordnung, in der auch wir unser Gewicht und unsere Stimme haben. Das ist ein singulärer Fall am Mittelmeer und bei dem enthalten wir uns. Und den größten Skandal in der hiesigen Öffentlichkeit hat die deutsche Enthaltung ausgemacht. Nicht als Mitglied des Fünfergremiums, aber als Mitglied der UN-Familie. Auch Deutschland hat sich enthalten. Und den Grund präsentiert ein alter Haudegen, Naumann, in der Zeitung selbst und sagt, er ist beschämt, dass Deutschland nicht mitgemacht hat und hätte sich gewünscht, dass sie einfach ehrlich zugeben, wie die Lage ist. Nämlich so, dass man sagt, militärisch können wir einfach nichts beitragen. Abgesehen von den ECR-Tornados hat Deutschland nichts zu bieten, was gebraucht würde. Die betagten Tornados der Luftwaffe leisten weniger als die modernen F-16-Jäger der Vereinigten Arabischen Emirate. Die fliegen da auch mit. Deutschland enthält sich, weil in diesem militärischen Kräftemessen, es ist ja nun ein militärisches, die eigenen Kapazitäten als ungenügend eingestuft werden und umgekehrt als bloßer Dienstleister und Erfüllungsgehilfe unter amerikanischer oder französischer Führung will man in diesen Krieg nicht einsteigen. Und wie sehr Frankreich dadurch in Anführungszeichen verletzt ist, kann man an der diplomatischen Grußbotschaft ermessen, die aus Paris gekommen ist. Die haben gesagt, für diese Enthaltung wird Deutschland einen sehr hohen Preis bezahlen. Bemerkenswert finde ich an dem diesen einen Gesichtspunkt. So etwas belegt, wie sehr der Krieg, den diese Staaten dort unten führen, auch darauf berechnet ist, dass mit dieser militärischen Machtvollkommenheit, die sie dort unter Beweis stellen, Eindruck gemacht wird, auch auf die Staaten, die den ganzen Spektakel als Nichtteilnehmer beiwohnen. Die wollen, dass die diese herausgehobene, militärisch untermauerte Zuständigkeit anerkennen. Was hat das alles mit der Lebenslage von Leuten in Libyen zu tun? Was hat dieser Krieg, was hat dieses Zerren der großen Mächte, die dort ihre Bomben abwerfen, mit den sozialen Lebensverhältnissen in Tripolis oder Benghazi oder Misrata zu schaffen? Einerseits nichts. Das interessiert keine Sau, wie die Leute in Misrata ihr Trinkwasser bekommen oder wo die Brote gebacken werden, die man in Benghazi verzehrt oder wovon demnächst die Leute in Tripolis leben und essen. Das interessiert keine der da eingreifenden Mächte. Andererseits, die Lebenslage dieser Menschen hat sehr viel mit dem Krieg zu tun, der dort jetzt läuft. Die wird nämlich von Tag zu Tag mehr durch diesen Krieg bestimmt, nämlich durch das Kriegskalkül von Mächten, die sich fragen, wo müssen demnächst von wem wie viel Bomben abgeworfen werden. Weil das das Mittel ist, mit dem sie ihr Kräfte messen, untereinander, um ihre Kompetenz und Zuständigkeit auskämpfen. Dafür und für sonst nichts verbluten die Leute im Moment in Libyen. Bin schon fertig. Ich muss das ja vermutlich nicht extra ankündigen, dass alles Gesagte wie immer zur Diskussion steht und es ist Raum für Kritik, Ergänzungen, Fragen, was auch immer. Was auch immer mal etwas zu weit gefasst. Das setze ich nämlich zurück.
Etwas hat mit Ihre Feststellung, dass die westliche Mächte gestoppt Zweifel an ihre jetzige militärische Verbündete in Libyen haben, weil bis in die letzten Tage hinein hielt doch mal, die militärische Unterstützung eben gerade dieser Volkerei vielleicht mehr intensivieren wollen. Also ist man jetzt davon eher abgekommen oder nicht?
Auch das ist ein Punkt, über den unter den Krieg führenden Mächten Streit entbrennt, und zwar aus zwei Gesichtspunkten. Ja. In dem Beitrag sind Zweifel aufgekommen in Bezug auf die Behauptung, die ich mal zwischendurch im Verlauf des Vortrags aufgestellt habe. Nämlich, dass die Sachlage da unten so ausschaut, dass die wesentlichen Mächte sich einig sind, Gaddafi muss weg, dass aber in Bezug auf die einzige Alternative, die sich da im Moment anbietet, nämlich die Führungseliten aus Benghazi, Zweifel vorherrschen, ob das überhaupt brauchbare Alternativen sind. Da werden ja täglich Behauptungen lanciert, dass die Benghazi-Fraktion Verbindungen zu Al-Qaida hat, dass sie in Afghanistan gegen Amerika auf Seiten der Taliban Krieg führt. Und man kann auch von diesen Leuten nicht sagen, dass sie in dieses Bild der Kriegsrechtfertigung gut hineinpassen würden, wenn gesagt wird, da unten wird jetzt gebombt gegen eine Diktatur für Demokratie. Denn das, was diese Benghazi-Fraktion angekündigt hat, ist, wenn sie wirklich mit Hilfe westlicher militärischer Gewalt ans Ruder kommt, dann wollen sie als erstes eine Volksabstimmung durchführen, ob sie ihre Monarchie wieder einführen oder einen parlamentarischen Staat gründen wollen. Insofern ist bei denen erst einmal vieles offen und nichts in der Hinsicht entschieden, dass die westlichen Führungsmächte sagen könnten, das sind unsere neuen Figuren, die in unserem Sinne agieren. Jetzt kam der Zweifel auf, wie das eigentlich dazu passt, dass mittlerweile einige dieser kriegführenden Mächte sagen, wir müssen diese Leute mit Waffen unterstützen. Und die bekommen ja auch mittlerweile Milliarden. Da soll ein Fonds aufgelegt werden, in dem die eingefrorenen Gaddafi-Konten eingezahlt werden. Und bevor das geschieht, sollen die westlichen Staaten große Millionenbeträge locker machen und in diesen Fonds einstellen, um eben die Benghazi-Opposition gegen die militärisch immer noch überlegene Abteilung aus Tripolitanien stark zu machen. Und zudem würde ich jetzt erst einmal sagen, es sind immer noch zwei Paar Dinge. Ob man das deswegen tut, Benghazi aufzurüsten und mit Milliarden zu unterstützen, ob man das deswegen tut, um das Gaddafi-Regime zu liquidieren, oder ob man das deswegen tut, um die Benghazi-Leute auf den Schild zu heben. Es gibt ja auch noch einen Zwischenton, dass nämlich die Benghazi-Opposition gar nicht das wirkliche Ziel ist, auf das sich die ganze Anstrengung richtet, sondern das Mittel ist, um wenigstens in der einen Hinsicht dem eigenen Anspruch zu genügen. Man setzt seinen Ordnungsanspruch dahingehend durch, dass man sagt, einer, der mit Waffengewalt dagegen ankämpft, Gaddafi, hat sein Existenzrecht verwirkt. Ob dann deswegen das Mittel, das man dafür benutzt hat, nämlich die Opposition in Benghazi, dafür das quasi taugliche neue Ziel hergeben kann, ist bei denen zumindest eine umstrittene Frage. Und deswegen ist zum Zweiten auch, unter anderem auch deswegen, die Waffenlieferung umstritten. Auch das ist ein Streit. NATO-Mächte sagen, im Unterschied zu Frankreich und Amerika, sie sind strikt gegen eine Belieferung der Benghazi-Front mit Waffen, weil das durch die UN-Resolution nicht gedeckt ist, sagen sie. Was sie in Wirklichkeit damit für ein Kalkül verfolgen, ist, das ist ihre Weise, wie sie versuchen, ihren Einfluss in den Konflikt unter Bezug auf die UN-Resolution gegen die quasi beanspruchte Alleinherrschaft der zuschlagenden Mächte auszuspielen. Mir kam es auf diese Klammer an, dass man an diesem Kräftemessen, an diesem Streit, auch an diesem Ränkespiel eines ablesen kann, dass nämlich der Krieg, der geführt wird, sich nicht um die Verhältnisse in Libyen dreht. Die sind das Material für diesen Krieg, sicher. Aber der Krieg, der da tobt, dreht sich um eine Frage, die unter den führenden Kriegsmächten strittig ist. Wer hat Zuständigkeiten, wer hat wie viel Kompetenz, eine Führungsrolle beim Weltordnen einzunehmen, wer muss auf andere hören, wer muss sich etwas sagen lassen? Und wie verlogen das steht zu der Rechtfertigung, das machen wir alles nur, um das Volk dort unten zu schützen. Habe ich einesteils im Verlaufe des Vortrags schon angedeutet, aber es findet sich auch in der Zeitung von heute oder gestern schon wieder neues Material dafür. Deutschland hat nach seiner Enthaltung bei der UN-Resolution, Enthaltung in Sachen Krieg führen in Libyen, in der EU jetzt neue Töne angeschlagen. Sie wollen nämlich, wenn die UN sie dazu auffordert, militärisch humanitäre Hilfe absichern. Heute lese ich in der Zeitung einen Bericht der Agentur der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe, OCHA genannt. Diese Agentur der UN für die humanitäre Hilfe sagt, militärische Begleitung von humanitären Einsätzen und Lebensmittelzuteilungen lehnen sie strikt ab. Das erfordert die Lage gar nicht, nicht einmal in Misrata, weil die Truppen von Gaddafi durch die Luftüberlegenheit festgesetzt sind. Vielleicht ist es dann eben so. Es wird gar nicht mit dem Angebot der EU ein Militäreinsatz in Aussicht gestellt, um humanitäre Hilfe zu sichern, sondern umgekehrt. Man möchte, damit ein Militäreinsatz lanciert werden kann, an dem jetzt auch Sie mitmachen, dass humanitäre Hilfe darum nachsucht. Da wird die Logik umgekehrt. Da ist die humanitäre Hilfe, die angemahnt wird, das Mittel, einen Krieg zu installieren. Und nicht umgekehrt, der Krieg das Mittel, die humanitäre Hilfe und Verteilaktion zu gewährleisten. Und solche Meldungen finden sich täglich neu in den Zeitungen und sie befestigen, so denke ich, das Urteil, das ich von diesem Krieg gesagt habe. Er dreht sich nicht, schon gar nicht um die Leute in Libyen, aber auch nicht um Libyen selbst und seine Machtfraktionen, sondern in der Hauptsache sind die allesamt das Material für einen Streit, den die kriegführenden Mächte untereinander austragen, um ihre Kompetenz und ihren Rangplatz in dieser Kompetenz. Und dafür verbluten in Libyen sehr, sehr viele Menschen.
Ist auch eine Machtalternative vom Westen, also das ist in Libyen ebenfalls, die Monarchie wieder installiert, weil also der Westen selber hat ja von diesem monarchistischen Absolutismus und dem König Idris sehr profitiert. Also von daher können dem Staat Bündnis nur ein Recht sein, wenn sich dieses monarchistische Bündnis auch durchsetzt.
Ich mag jetzt keine Prognose darüber abgeben, ja, was sich durchsetzt und mit welchen Begründungen der Westen das vielleicht unterstützt. Ich könnte deine Überlegung aber erst einmal nur in einer Hinsicht nachvollziehen. Und das sollte ja auch der Eingang zu meinem Vorspann zu Ägypten sein. Es ist eben nicht so, dass wenn die westliche Staatenwelt unter dem Banner Freiheit und Demokratie einwirkt auf die Länder in Nordafrika und Arabien, dass ein Beleg dafür wäre, dass ihnen immer und überall Demokratie ein Zweck wäre. Es gibt viele Staaten auf der Welt, Oman, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Bahrain, die Liste ist sehr lang, bis vor kurzem gehörten Ägypten und Tunesien dazu. Die sind ausdrücklich nicht demokratisch verfasst. Manche haben sich aus sich heraus so gegründet, nach dem Kolonialismus. Manche sind durch westliche Einwirkung so zugeschnitten worden. Da waren auch Diktaturen brauchbar. Sodass man zunächst einmal daran sehen kann, eine westliche Staatengemeinde, die sich selbst stolz Demokratien nennt, findet nichts verächtlich daran, Werkzeuge in der restlichen Staatenwelt zu benutzen, die sich nicht demokratischer Techniken bedienen. Manchmal, wenn es westlichen Interessen nützlich scheint, wird sogar sowas verlangt, die Demokratie außer Kraft zu setzen. In Bezug auf südamerikanische Staaten bin ich mit dem Argument groß geworden, diese Völker dort in Ecuador, Kolumbien, Argentinien, sind nicht reif für die Demokratie. Die haben Sachen gewollt, die haben zu den Zwecken, für die diese Staaten vorgesehen waren, nicht getaugt. Die haben noch gemeint, Wahlen sind dazu da, damit man hinterher mehr zu essen hat als vorher. Das hat nicht gut ins Bild gepasst. Also insofern würde ich zunächst einmal sagen, ja, der Westen, der ist nicht entsetzt, wenn er hört, am Ende wollen diese Typen in Benghazi wieder ihren alten König, also nicht den alten, der ist ja tot, aber einen König ausgraben. Ja, das wird sicher nicht für sich Entsetzen auslösen. Die Staatsform, die Technik von Herrschaft. Aber zu welchem Zweck dann diese Technik von Herrschaft eingesetzt wird, das wird beargwöhnt, ja, mit dem Verweis, dass diese Leute engste Bande mit islamischen Kräften haben, Al-Qaida fällt als Stichwort, die sich gegen die imperialistischen Mächte auflehnen. Da ist nicht der König schlimm, sondern dass der König den Amerikanern in die Suppe spuckt.
Ich wundere mich ein bisschen über das Ausbleiben einer bestimmten Frage und deswegen versuche ich sie mal selber zu beantworten, und zwar...
Das ist die Frage.
Frage kommt hin. Wenn Krieg geführt wird, dann gibt es immer in der Öffentlichkeit und in der Meinung der Leute zwei Gründe dafür. Entweder bei den Kriegen, die Staaten führen, denen die Leute wohlgesonnen sind, vor allem ihr eigener Staat, sind sie sich immer sicher, das geht um gute menschliche Zwecke, zum Beispiel humanitäre Zwecke oder einen Genozid verhindern, hat es in Kosovo geheißen. Dort, wo ihnen die Staaten und die Kriege nicht ganz so gelegen kommen, winken sie immer ab und sagen, sie behaupten, es ginge um was Humanitäres, in Wirklichkeit geht es aber um Interessen, ist gleich zum Beispiel Öl. Als die Amerikaner im Irak einmarschiert sind, 2003, hat es hier immer geheißen, klar, denen geht es ums Öl. Also das sind die zwei Gründe, die normalerweise gekannt werden, entweder man will irgendwelchen armen Menschen helfen und afghanische Frauen von der Burka befreien und Kunnen bohren, oder aber es geht um schnödes Eigeninteresse und dann wird das schnöde Eigeninteresse immer so gedacht, man will sich da Fässer Öl abholen. Jetzt bei Libyen ist ja ziemlich klar, beides kann der Grund nicht sein. Der wirkliche Grund ist ausgeführt worden als, es geht um Weltordnungskompetenz. Die Frage, die ich jetzt eigentlich erwarten würde, das klingt so fürchterlich abstrakt. Was soll denn das sein? Was soll denn ein Staat davon haben, wenn er Weltordnungskompetenz demonstriert und erfolgreich praktiziert, indem er andere Staaten hinter sich stellt? Ich wollte die Brücke schlagen, inwiefern das gar nicht so was furchtbar Abstraktes und Immaterielles ist, im Unterschied zum Öl, bei dem man sich vorstellen kann, naja, um sowas kann es im Staat gehen. Nämlich Weltordnungskompetenz in einer Welt von Staaten, die gegeneinander konkurrieren, darum, wie viel Geschäft sie aus dem weltweiten Geschäft auf sich ziehen, also anderen abziehen. So eine Weltordnungskompetenz, die bedeutet, dass man, indem man zeigt, dass man die Macht hat, zu bestimmen, wo es lang geht auf der Welt, auch die Konditionen setzen kann für dieses Geschäft, von dem der Staat lebt. Extrem Beispiel die USA, die mit ihrer Weltmacht immerhin die ganze Geschäftsordnung, die ihnen nützt, bestimmen.
Ja, das vielleicht anhand der Drohung von Frankreich gegenüber Deutschland konkretisieren, dass Deutschland das teuer zu bezahlen hätte?
Was die damit meinen?
Ja, das passt vielleicht auch, dass sie wenig Programm da.
Was die damit meinen, hat jetzt schon eine Konkretion gefunden. Frankreich unterstützt nicht mehr den deutschen Sitz im Weltsicherheitsrat. Bestreitet also dieser Macht, die ihr Gefolgschaft verweigert hat in diesem Krieg in Libyen, bestreitet ihr also jetzt die Unterstützung bei einem Aufstieg in der Hierarchie der Mächte hin zu einer Vetomacht im Weltsicherheitsrat. So findet das eine Konkretion. Die Bemerkung, die jetzt hier vorne ganz kurz gerafft gefallen ist, lässt sich vielleicht noch abgrenzen von einer anderen Vorstellung, die bei vielen Menschen im Schwange ist. Die nämlich meinen, naja, eigentlich wenn Imperialisten Krieg führen, kann man sich als lohnendes Ziel, für das so ein Krieg geführt wird, nur denken, dass es um sowas geht wie Ressourcen oder Landnahme. Ja, wenn Israel Krieg führt gegen Syrien, so denkt man dann, dann wollen sie die Golanhöhen haben. Und analog in Bezug auf Libyen ist man geneigt zu sagen, ja, wenn die Krieg gegen Libyen führen, wollen sie ihnen das Öl wegnehmen. So machen sich manche Leute klar, warum solchen zivilisierten Staaten wie Frankreich oder Großbritannien oder Amerika es wert ist, einen solchen militärischen Einsatz zu fahren. Nur, erstens ist davon in diesem Krieg gar nichts zu sehen und zweitens muss man sagen, ist das im modernen, fertigen, entwickelten Weltkapitalismus eigentlich obsolet. Moderner Imperialismus in unserer Staatenwelt, die uns vertraut ist, funktioniert gar nicht mehr so, dass Staaten einander überfallen, Bodenschätze rauben und Länder annektieren. Und wo das dann doch passiert, ist es Ausnahme. Syrien und die Golanhöhen habe ich genannt. Kapitalistische Staaten betreiben ihre Machtentfaltung zunächst ganz anders. Die rauben nicht Rohstoff, die klauen nicht Land, sondern sie treiben Handel. Die treiben das Wachstum ihrer Geldwirtschaft im Inneren über die Grenze hinaus, wollen sich an den Märkten auswärts Geld verdienen Rohstoffe einkaufen, die sie selber nicht haben und müssen sich umgekehrt im Gegenzug selber für so etwas öffnen. Jede Nation will sich im Verkehr mit den anderen stärken und das drücken sie auch aus, wenn sie über das Weltgeschäft reden, auf dem sie mit ihren Kooperationspartnern konkurrieren. Sie wollen nicht nur am Weltmarkt verdienen, sondern sie wollen ihren Anteil am Weltmarkt vergrößern. Und wer seinen Anteil am Weltmarkt vergrößert, muss notgedrungen, will also auch den der anderen verkleinern. So etwas wird gemacht und aus diesem wirtschaftlichen Erfolg, wo sich Staaten wechselseitig anerkennen und ihre Territorien öffnen, da erwächst auch ihre staatliche Macht. Mit dem so verdienten und produzierten Reichtum kaufen die sich ihr starkes Militär. Und mit dem starken Militär können sie ihrem Geschäft wieder dienen und auf Konditionen einwirken, die andere Länder gewähren müssen. Und am Ende gibt es in diesem ökonomischen Kräftemessen von Gewaltapparaten eine Hierarchie. Das macht sich auch in der Redeweise deutlich. Wir kennen aus alten Zeiten Entwicklungsländer, die heute nicht mehr so heißen. Viele sind Failed States. Es gibt Schwellenländer, viele von denen sind jetzt schon auf dem Sprung, eine noch größere Nummer zu werden. Und es gibt Weltwirtschaftsmächte. Und diese Mächte, die in diesem Kräftevergleich dominieren, die haben so etwas wie eine Geschäftsordnung, maßgeblich unter Führung der USA, festgeschrieben. Eine Geschäftsordnung, die früher mal GATT und heute WTO heißt. In der ist festgelegt, alle Länder, die sich dem Regime anschließen, die haben sich zu öffnen für ein Kräftemessen der Kapitalisten auf den Standorten. Da sollen keine Zollschranken und Steuergesetze den Kräftevergleich der nationalen Wirtschaftskraft unterbinden. Sowas wollen sie. Und Staaten, die von so etwas abweichen, sich dem entziehen, die sind immer schon als ungute Ausreißer beargwöhnt und mit Sanktionsregimes belegt worden. Kuba bis heute, damals Nicaragua und die ganze Sowjetunion, die galt als eine Teilung der Welt, eiserner Vorhang, die entziehen sich einer solchen Geschäftsordnung. Deswegen ist kapitalistisches Weltgeschäft immer zugleich mit einer politisch definierten Geschäftsordnung belegt, wo es darauf ankommt, dass die politischen Kräfte, die Staaten, die das festlegen, das Heft in der Hand halten, dass es keine Kräfteverschiebungen gibt, die an diesem politischen Regime, das ihre ganze Geschäftsordnung festlegt, irgendwas in Unordnung gerät. Und wo die eine unerlaubte Kräfteverschiebung entdecken, werden sie sofort hellhörig. Schaut mal, was mit so einem Land wie Iran passiert. Die bauen eigentlich ganz regelkonform mit der internationalen Atomaufsicht ihre zivile Atomenergie aus. Natürlich, die ist immer damit verbunden, dass man dann die Werkzeuge für die Atombombe hat. Man merkt sofort, diese Fähigkeit, eine solche militärische Schlagkraft zu entwickeln, dadurch das Kräftefeld in der Welt unerlaubt zu verschieben, das darf nicht sein und deswegen gibt es ein Sanktionsregime. Man merkt also, das hat eine Substanz in einem weltweit betriebenen kapitalistischen Geschäftsleben, wenn eine Staatenwelt auftritt und sagt, die Kompetenz in Sachen Ordnung der Welt, politische Ordnung, die es braucht, damit das Geschäftsleben weltweit klappt, die muss bei uns bleiben, die darf von niemandem durcheinander gebracht werden. Verschiebungen müssen unterbunden werden. Jetzt mag man das abstrakt finden, weil diese Mächte nicht einfach mehr das Öl anderer stehlen oder sie um Länder amputieren. Aber es ist angemessen für dieses weltweit betreute, politisch betreute und militärisch gesicherte kapitalistische Geschäft. Und wenn man das sicher betreut, ja, dann kriegt man sogar das Öl dieser Staaten billig eingekauft. Dann tun die mit bei so einer Ordnung. wie Gaddafi, der die Rechnung angestellt hat, sich dem zu widersetzen und immer noch den dritten Weg zu verfolgen, das wird mit so viel Embargos und Pressalien und Bomben beantwortet, dass der Preis, den eine Nation für diese Widersetzlichkeit bezahlen muss, am Ende höher ist als die befürchteten Nachteile oder Hemmnisse beim Aufstieg, die man fürchtet, wenn man mitmacht.
Und das, was du jetzt gerade ausgeführt hast, erklärt ja auch das Rätsel, dass es auf den ersten Blick ist, dass Staaten, die unter einer Euro-Krise leiden, die permanent Gipfel machen, auf denen sie sich überlegen, wie sie den nächsten Sparhaushalt gestalten können, dass die auf einmal, ich denke jetzt an Frankreich, Großbritannien, aber auch die USA, mit Milliarden, die es kostet, so einen Lügeneinsatz zu bestreiten, überhaupt nicht knickrig sind. Mhm. Also wenn das, dass du beim Ordnen der Welt das Heft in der Hand hast, die Voraussetzung für allen weiteren Nutzen ist, den du aus dem Weltgeschäft hast, also die grundsätzliche Voraussetzung, dann darfst du aus diesem Eck nicht sparsam sein. Mhm.
Gibt es noch was zu diesem Stoff oder anderes?
Ich habe auch noch mal eine Nachfrage. Der Befürwortung von Kriegen aus humanitären Erwägungen ist ja mit dem Nachteil nicht reinzukommen, dass es Humanismus dort gar nicht geht. Das ist aber so krass. Ich weiß nicht, was das mit diesem Argument Humanismus.
Ich habe zwei Argumente heute Abend dagegen vorgetragen. Gegen die Vorstellung, dass dort Krieg geführt wird, um Menschen zu schützen. Das ist sogar der offizielle Titel der UN-Resolution, die diesen Krieg legitimiert. Mein erster Einwand war, kann man denen, die das behaupten, dieses Ziel überhaupt zugute halten, Schutz von Menschenleben. Da kam mein erster Zweifel daher, dass dieselben, die, was sie an Gaddafi verurteilen, fällt mit seinem Militär über eine Abteilung der Bevölkerung her, in Bahrain selber befehligen, weil sie dort Interessen haben in diesem Staat, werden dort Saudi-Truppen zur Verstärkung der Streitkräfte in Bahrain eingeflogen, um die Aufständischen fertig zu machen. Und das Zweite war, das Instrument, das zum Einsatz kommt, Krieg, ist von Haus aus dazu gar nicht geeignet, kann gar nicht dazu angetan sein, Leben zu schützen. Die erste Aufgabe eines Krieges ist nämlich, Leute zu töten, und zwar die, die sich als feindliche Streitmacht gegen einen selbst aufbauen. Und dass dabei alle anderen, die nicht im Soldatenrock entgegenstehen, mitliquidiert werden. Entweder auf Seiten der kriegführenden Partei, da sind sie nämlich durchaus auch eine militärische Ressource, die in den Fabriken die Bomben baut, oder auf Seiten der anderen Partei, die als Bürgerkriegspartei im Osten wirkt. Das ist der Kollateralschaden, der lässig einkalkuliert ist. Ich habe mir mal die Frage vorgelegt, wieso dieser moralische Seufzer eigentlich so verfängt. Man wird in der Öffentlichkeit, im Fernsehen als Zeitungsleser so angesprochen, dass gesagt wird, schaut euch diesen Bürgerkrieg da, dieses Gemetzel in Libyen an, West gegen Ost, Ost gegen West, da müssen wir doch unbedingt was tun. Das kann man doch nicht einfach so auf sich beruhen lassen. Da kommen doch Leute zu Schaden. In dieser Frage, was können wir tun, wenn dort so verfahren wird, in der jedes private Subjekt angesprochen wird, liegt eine Falle. Das private Subjekt, Damit meine ich jetzt, da spricht nicht ein Staatssekretär mit einem Offizier der Bundeswehrhochschule, sondern da sprechen die Medien und die Zeitungen mit dir und mir. Das private Subjekt, das so mit Libyen konfrontiert wird, wird in eine Falle gebracht. Man soll sich nämlich geistig, ideell, quasi in die Rolle eines Befehlshabers begeben, der den Auftrag oder den Wunsch hat, in einem militärischen Konflikt, der dort unten tobt, einzugreifen und für Ruhe zu sorgen. Diese Frage, diese Sehnsucht, die da angestachelt wird, wirft sofort den Blick auf die Mittel. Ja, ich, du, als privates Subjekt, wir müssen doch sagen, wir in einem militärischen Konflikt für Ruhe sorgen, da sind wir doch machtlos. Dieses Konstatieren der eigenen Machtlosigkeit angesichts der Aufgabe, die man sich ideell angelegen sein lässt, führt dazu, den Blick auf die Macht zu richten, die die Mittel hat, den Staat. Aha, wir können also einen militärischen Konflikt nicht auf sich beruhen lassen. Wir sind aber machtlos. Ja, wer ist denn dann für diese Aufgabe zuständig und gewappnet? Die Staatsmacht, die hat Militär, die hat die Mittel. Und so wird, und das nenne ich die Falle an dieser Frage, mit dieser rhetorischen Frage die Staatsmacht zudem ideell beauftragt, was sie selber will, dort eingreifen. Man kann aber auch, und wir haben uns schon mal an anderer Stelle, damals beim Balkan- und Jugoslawienkrieg, die Freiheit genommen, die Frage einmal von der Unterstellung befreien, die da mitschwingt. Nämlich, setz dich mal ideell in den Stand eines politisch verantwortlichen oder militärischen Befehlshabers und prüf mal, was du tun könntest, um dort unten gegen das Blutbad etwas auszurichten. Nehmen wir mal diese Unterstellung fort, dass ich mich in den geistigen Zustand eines kleinen Befehlshabers versetzen soll. Und ich stelle mir wirklich einfach nur die Frage, und vielleicht tun das ja auch manche Menschen, als Mensch, der kein Blut sehen kann. Was kann man angesichts dieses Blutbads in Libyen tun? Wenn ich diese Frage jetzt für einen Moment ernst durchdenke, befreit von dieser falschen Unterstellung, dann wäre meine Antwort die. Man müsste in Libyen mit Flugblättern auftreten und dorthin gehen und die Leute, die sich dort gegenseitig umbringen, darüber aufklären, dass das Ziel, für das sie das tun, nichts taugt, nichts wert ist. Man schlägt sich nicht darum, man bringt sich nicht dafür um, dass man um eine andere Sorte von Herrschaft kämpft, der man unterworfen sein will, statt sich um die Besserung seiner sozialen Lebensverhältnisse zu kümmern. Wäre das der Gesichtspunkt, hätten die Leute im Osten und Westen viel gemein. Das Lebensniveau ist in beiden Abteilungen nicht sonderlich hoch, jedenfalls nicht in allen Schichten. Ich müsste also den Leuten dort unten sagen, kümmert euch um eure sozialen Belange, wie ihr lebt, wie ihr arbeitet und lasst ab von dem nationalen, patriotischen Gedanken, der nicht nur die Lebensumstände, sondern am Ende sogar das Leben, das ihr habt, für belanglos erklärt, für eine Frage, die verblasst vor der viel höher stehenden, von wem werden wir regiert? Was ist unsere Herrschaft? Eine neue Monarchie im Osten oder der Gaddafi im Westen? Natürlich weiß ich, dass das ein Gedankenexperiment ist, bei dem mir jeder sofort sagen wird, na, wenn schon einmal ein kriegerischer Konflikt tobt, brauchst du dich da mit einem Flugblatt nicht blicken zu lassen. Das stimmt. Wenn der Nationalismus so zur Tat schreitet, also zerstören statt argumentieren will, stehe ich mit meinen Argumenten blöd da. Das geht nicht. Es müsste aber auch nicht so laufen. Denn mit diesem Argument lasst ab vom Nationalismus, für den ihr euch gegenseitig umbringt. Kümmert euch um eure Lebensführung und wie man das verbessert. Mit diesem Argument wüsste ich jetzt und ab sofort hier zu Hause eine Aufgabe, die ich wahrnehmen könnte und wahrzunehmen hätte. Nämlich den Nationalismus der hier ansässigen Bürger anzugreifen, die genau dasselbe Verfahren beherrschen. Ihre Treue zu einem Deutschland höher zu stellen als die Frage, wie lebt sich's in so einem Land mit Hartz IV oder Mindestlohn oder Lohngruppe 5, die sogar diesem Land die Treue halten, auch dann, wenn es sich dazu militärisch aufmacht, in anderen Weltgegenden wie Afghanistan oder Irak, deutsche Militärkraft, die ja auch irgendwie aus deutscher Wertarbeit, also von unserer Hände Arbeit in die Welt gekommen ist, dazu einzusetzen, andere Leute ums Leben zu bringen. Verdient das so eine Macht, dass man ihr die Treue hält? Das wären meine Antworten auf so eine Frage. Wenn es weitere Fragen gibt, stellt sie einfach. Mir geht gerade noch ein Gedanke durch den Kopf, mit Bezug auf die Bemerkung, die hier vorne gefallen ist. Angesichts der Finanzkrise, angesichts der Euro-Krise legen die Staaten noch einen Krieg auf, neben dem Irak- und Afghanistan-Krieg, jetzt den Libyen-Krieg, mit Abermilliarden wird gebombt. Die Überlegung haben wir uns neulich auch mal vorgelegt in der Redaktion, dieses Gegenstandpunkt, das ist diese Streit- und Zeitschrift, für die ich heute Abend spreche und die da hinten am Büchertisch ausliegt. Ob das nicht eigentlich eine Zeit wäre, die Zeit, in der wir jetzt leben, wo man so als streitbarer Marxist und Kommunist zu dieser Welt viel sagen kann, vielleicht auch viel Gehör finden könnte. Denn eigentlich ist das, was wir im Moment in den letzten Monaten oder ein, zwei Jahren erleben, eine Akkumulation von Widerwärtigkeiten. Eigentlich zeigen die großen kapitalistischen Staaten dieser Welt, na früher hätten die Rebis gesagt, ihre Fratze. Also die zeigen sehr viel von dem, was wir immer auszusetzen hatten und haben an diesem kapitalistischen und politischen System. Die legen eine riesige Finanzkrise hin mit ihrem weltumspannenden Kapitalismus. Die ruinieren Millionen von Unternehmungen und Arbeitsplätzen und stoßen Leute ins Elend. Die führen gleichzeitig Kriege mit Abermilliarden in Irak und Afghanistan, jetzt einen neuen in Libyen, sorgen dafür, dass die Elendsgestalten in den arabischen Staaten, die sich jetzt aufgelehnt haben gegen die Diktatoren, nicht einfach europäisches Festland erreichen, von Lampedusa ferngehalten werden, aus dem Europaraum verdrängt werden. Ja, und um das Maß voll zu machen, die Hochtechnologie-Nation Japan verstrahlt im Moment, ich weiß nicht wie viele Hunderttausende von Leuten und verkürzt ihr Leben drastisch. Auch das ist noch ein Stück kapitalistischer Energiepolitik, die sich zu dem ganzen Ungemach dazugesellt. Und als wäre das Tableau nicht damit vollständig, um vielleicht endlich mal zu sagen, ist es nicht genug jetzt, sodass man sich mal überlegt, warum ist das so und was ließe sich dagegen einzuwenden, wird diese Skala der Widerwärtigkeiten mit einem i-Tupfen versehen, der hat die Hälfte der Weltbevölkerung als Genussartikel erreicht. Die Hochzeit in England. Klar, man kann darüber lachen. Manche sagen auch, war das nicht ein grandioses Ablenkungsmanöver, dass wenn so viel Unrat in der Welt unterwegs ist, von der Finanzkrise über den Libyenkrieg bis Fukushima, die Menschen endlich mal wieder was Positives sehen wollen. Nämlich diesen Prinzen William und seine Kate Middleton. Das ist bloß gar nicht so, dass man sagen könnte, ist uns daran aufgefallen, dass das Ereignis den Stoff einer Ablenkung erfüllt. Weg von dem, was die Welt im Moment so drastisch unerträglich macht. Sondern das ist eine Zuspitzung hin auf den Punkt, der für diese Unappetitlichkeiten verantwortlich ist. Was da zeitlich zusammentrifft, das Sammelsurium der Kriege und Krisen mit diesem Großereignis im englischen Königshaus, das hat einen inhaltlichen Zusammenhang. Dass diese Hochzeit, keiner von euch würde das hinkriegen, dass 3,6 Milliarden, sowas angucken, die kriegen das hin. Warum kriegen die das hin? Weil patriotisch gesonnene, zunächst einmal britische Bürger ein lebendiges Interesse daran haben, ihre Nation repräsentiert zu sehen in zwei vorzüglichen Führungsfiguren. In solchen nämlich, die aus dem englischen Königshaus stammen und geeignet sind, das zu versinnbildlichen, was sich ein Patriot von seinem Land wünscht. Das nenne ich die Einheit, die ein Staat seinen Bürgern auferlegt mit dem politischen und geschäftlichen Getriebe. Und die Gegensätze, die sich immer dabei zutragen, kann man mit Hartz IV gut leben? Sind AKWs wirklich gesund? Dass diese Einheit von oben und unten einmal abgehoben vom täglichen Streit, den man immer unter dieser Optik eines nationalen Wir betrachtet, dieses nationale Wir auch mal gültig versinnbildlicht und sagt, das ist mal ein Stück Anschauung für einen Patrioten, wo das Wir-Gefühl ganz befreit von Gegensätzen und Streitpunkten rein verkörpert ist. Leute, die sich also sowas anschauen, will ich sagen, die sind nicht abgestoßen von dem Unrat, den ihre Nation oder vergleichbare Nationen über die Menschheit bringen, sondern die sind angeregt von dem Bedürfnis, dass sie ihre Nation würdig repräsentiert sehen wollen. Und das ist sogar so vorbildlich, dass sich auch Staaten mit Bevölkerungen mit demokratischer Kultur, wie bei uns, nach so etwas sehnen. Die mögen das vielleicht gar nicht so gern, wenn bei uns die Repräsentation einer staatlichen Einheit von Volk und Staat, von oben und unten, durch Bundespräsidenten vorgeführt wird, von denen man dann doch immer wieder sagen muss, die sind letztlich das Ergebnis von einem Fingerhakeln und Kräftemessen von Parteien in einer Wahlprozedur, wo erst im dritten Wahlgang der neue Bundespräsident gewählt wird. Man kriegt den Eindruck, da ist nicht einfach einer vorbildlicher Deutscher, sondern da muss einer zum vorbildlichen Deutschen gewählt werden und darum wird auch noch gestritten. Das ist in einem Königshaus wie in England besser geregelt. Da ist man nämlich das, was man repräsentiert, wirklich qua Geburt. Die Monarchie vererbt sich bei denen auf die nächsten Köpfe. Und das finden sogar bunte Leser in Deutschland oder Österreich so attraktiv, dass sie ihren Fernseher einschalten. Sollte also heißen, das Bekenntnis zur Nation, das ist die Klammer, die diese auf den ersten Blick so disparaten Ereignisse von der Krise über den Krieg bis zu dieser Hochzeit zusammenhält. Die Bürger sind Unterstützer, Befürworter, gar Bewunderung der nationalen Kollektive, die diese Latte auf ihrem Kerbholz haben.